Ja, hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen. Wir grüßen hier recht herzlich aus dem Preußen Partners Hauptquartier hier in Düsseldorf. Und bei mir ist
Tim Preußen.
Und wer ist noch bei dir?
Martin Bäumler.
Ich finde, das ist eine hervorragende Vorstellung, die wir jetzt, glaube ich, so als wiederkehrend kultivieren, oder?
Ja, bitte.
Gut, sehr gut. Wir sprechen heute über ein ganz super spannendes Thema von Organisation und Organismen. Also wie komme ich von der Organisation zum Organismus, was ja ein Stück weit auch Teil unseres, ich nenne es jetzt mal Handlungsauftrags oder unseres Purpose ist, Organisationen zu helfen, zu transformieren in Richtung eines Organismus. Und das ist natürlich mehr als nur ein Wort. Und ich habe lange über diesen Satz auch nachgedacht und habe für mich versucht, ein bisschen abzuschichten, warum heutige Organisationen nichts mit Organismen zu tun haben. Und aus meiner Perspektive ist es immer so, dass die heute so ein bisschen mehr wie Maschinen aussehen. Ja, so harte Organigramme in Boxen, Prozesse, Kernprozesse, Strategien und so weiter. Was ist dein Eindruck, warum heutige Organisationen keine Organismen sind?
Also, ich glaube erstmal, man müsste die Prämisse prüfen, ob das denn der Fall ist. Was du beschreibst, ist, dass wir Organisationen so behandeln, als wären sie keine Organismen. Was sie dann tatsächlich sind, ist nochmal eine andere Frage. Ja, so. Und wir behandeln sie so und wir sprechen über Organisationen, als wären sie eben Organigramme, so wie du gesagt hast. Und so, da kam auch meine Idee her, das so mal zu sagen. Das war mehr aus so einem Trotzreaktion nach einem Workshop ist das raus entstanden, weil es doch immer wieder, also wir werden eingeladen, um Veränderungen zu machen, wir werden eingeladen, um Transformation zu machen, und die Organisation sagt dann, das Management der Organisation sagt dann ernsthaft, wir möchten, dass ihr den Change uns bei dem Change-Prozess helft, uns begleitet, und wir möchten auch wirklich gut vorankommen, ihr dürft nur nichts verändern. Ja, also das wird dann manchmal sehr...
Wasch mich, aber mach mich nicht nass.
Genau. So, das wird sehr, sehr eloquent gesagt und das wird auch auf eine Weise eloquent gesagt, dass man selber gar nicht mehr merkt, was man da eigentlich gesagt hat, aber es wird sehr häufig gesagt. Und dürft uns nicht verändern. Was dahinter steckt, ist dann ein Sicherheitsbedürfnis. Es muss weiterhin sichergestellt sein, dass das und das und das und das und das und das und das alles funktioniert. Außerdem dürfen wir dem Müller sein X nicht wegnehmen und dem Meier sein Y nicht wegnehmen und so weiter und so weiter und so weiter. Ja, also... Und da sind also durchaus berechtigte Interessen, die da genannt werden, dass man sagt, das sind wichtige Dinge in unserer Organisation. Und wir wollen die behüten und behalten und wir wissen, wenn wir da dran gehen, dann gibt es Stress. So, das ist erstmal völlig okay, das zu sagen. Das Problem entsteht, wenn man das Jahre über Jahre über Jahre und manchmal über viele Jahrzehnte hinweg macht, dann entstehen ganz viele Strukturen und Gewohnheiten, die mal begründet waren, die aber eigentlich keine Begründung mehr haben und es ist nur niemandem aufgefallen und es fällt auch niemandem auf, selbst wenn man es überdeutlich anspricht. Warum macht ihr das denn so? So macht man das doch. So, und das sind manchmal ganz kleine Sachen, die so ein Sand im Getriebe sind, und das sind manchmal ganz riesengroße Sachen, wo man merkt, hier werden gerade über Jahrzehnte ein Haufen an Opportunitätskosten aufgetürmt, der, wenn man den tatsächlich in Euro ausrechnen würde, das Management massiv erschrecken würde. Das ist die Kosten, die über Zeit entstehen, sind viel mehr, als wenn man das eigentliche Thema einfach mal lösen würde. Und das sind nicht nur, wir reden über Business, also sind natürlich Geldkosten ganz weit vorn. Wozu macht man Business? Am Ende, um Geld zu verdienen. Also nicht am Ende, sondern um Geld zu verdienen. Aber es sind auch soziale Kosten, es sind Reputationskosten, es sind Loyalitätskosten, es ist Churn und es ist viel. Ja? So, das ist erstmal die Bestandsaufnahme. Und was tun wir dann, um die Organisation zu verändern? Wir zeichnen Organigramme. Wir überlegen, was wir wohin packen und verhandeln das Organigramm mit der Organisation, um zu schauen, dass wir es so hinbekommen, dass alles irgendwie weiterhin funktioniert und dass alle, die Bedürfnisse anmelden, sie auch und berechtigte Bedürfnisse oder auch politische Bedürfnisse an, werden sie erfüllt bekommen. Ja.
Mein Punkt bei Organigrammen ist, und ich habe das auch sehr, sehr vielen Menschen empfohlen, weil ich es regelmäßig auch selber mache oder in meiner Karriere selber gemacht habe, dass ich ein Organigramm für mich selber gezeichnet habe. Mhm. Also wer sind die Menschen, mit denen ich zusammenarbeite und in welcher Beziehung stehe ich mit denen? Und es ist immer grundsätzlich unter total differenziert zum offiziellen Firmenorganigramm.
Na klar.
Und das wundert mich ehrlicherweise gesagt auch immer ein Stück weit, und ich sehe das auch sehr, sehr oft bei Geschäftspartnern und Kunden, wie sehr sich das unterscheidet. Aber weshalb dann eigentlich Organigramme zeigen und zeichnen?
Naja, es ist erstmal ein Hilfsmittel, mit Komplexität umzugehen.
Ja, ein Organigramm. Aber wenn es nicht der Wahrheit entspricht.
Ja, das ist aber immer so. Ne? Die Karte ist nie das Terrain. Und in dem Fall ist das Organigramm die Karte. Ja, so. Alter Spruch aus der Strategiebaukasten. Ja. Aber es ist so. Ja. Und wir brauchen das Faksimile oder die Vereinfachung brauchen wir, damit wir über die Komplexität sprechen können. Und das ist die wichtige Satz hier. Man darf es nicht benutzen, um die Komplexität zu vereinfachen. Wer das versucht, wird scheitern.
Gibt es uns aber auch Sicherheit, ein Organigramm zu haben?
Ja klar, es gibt einem emotionale Sicherheit, das ist aber noch ein anderer Aspekt. Klar, weil man Kontrollgefühl und Informiertheitsgefühl hat. Das sind die gefährlichen Seiten des Organigramms. Die guten Seiten, das hat es aber, sind, dass es ein Werkzeug ist, um über die Komplexität sprechen zu können. Also und wenn man das so versteht, dass man sagt, wir nutzen es, um über unsere organisatorische Komplexität und die soziale und politische und finanzielle und so weiter, Komplexitäten, die da miteinander zu einer Metakomplexität drin verwoben sind, wir nutzen es, um darüber zu sprechen, um Dinge benennen zu können, um ein Controlled Vocabulary herzustellen, um klarzumachen, worüber spricht man eigentlich, dann ist es was Gutes. Schlecht wird es dann, wenn es den Fortschritt verhindert. Wenn man sagt, es ist aber so das Organigramm und wir dürfen es jetzt nicht machen, weil es dann nicht mehr dem Organigramm entsprechen würde. Dann wird es zu einer Liability, genauso wie das, was du gerade gesagt hast. Wenn Leute das Organigramm als ein Beruhigungsmittel benutzen im Großen und Ganzen, dann wird es auch das sind dann die Downsides. Das heißt, ja, Organigramme bitte machen, aber nicht, damit sie Bestand haben, sondern damit sie den Status quo beschreiben, von dessen Basis aus man weiterzieht. Und das muss sofort beim Machen klar sein. Das soll Organigramm, das Erste, was man macht, soll erstmal die Gegenwart beschreiben, damit man versteht, wie funktioniert es überhaupt. Und dann kann man von da aus entwickeln in die Zukunft und Veränderungen anstoßen.
Wenn ich so ein bisschen über das Zielbild nachdenke, ein Organismus zu sein und keine Organisation, und als ich darüber nochmal für mich sinniert habe, was für mich eigentlich eine Struktur oder eine Organisation ist, die mehr einem Organismus ähnelt, denke ich eher so an das Thema Familie und Freundschaft. Also insbesondere auch an das Thema Freundschaft. Freunde kommen, Freunde gehen, sie verändern sich in der Tiefe. Man hat langjährige, man hat kurze. Und wir haben ganz unterschiedliche Positionen. So, von dem her assoziiere ich diesen Begriff immer ein bisschen anders. Aber was können wir jetzt ganz gezielt tun? Für mich ist das Thema aus der Organisation heraus hin zum Organismus eine starke Fluidität. Mhm. Ja, auf der einen Seite Entscheidungen dort zu treffen, wo sie anfallen. Auf der anderen Seite aber auch zu experimentieren und zu lernen. Und so die Form und Struktur der Unternehmung sehr dynamisch zu ändern. Ist es auch dein Verständnis?
Absolut, das ist ein Riesenteil davon, das ist wichtig. Ja. Ich mache mal kurz den akademischen und wir gehen mal auf einen Schritt zurück. Erstens, ein Organismus hat ein Ökosystem. Mhm. Ein Organigramm hat eine Folie, auf der es ist. Mhm. Ja. Ein Organismus hat ein Ökosystem. Und wenn ich Organismus sage, muss ich Ökosystem denken. Und dann kann ich plötzlich es ändert das Denken. Denn
Zwischenfrage. Ist das Ökosystem das, was draußen ist?
Genau.
Okay. Was ja oftmals bei Unternehmen, die sich schon auch manchmal im Kontext sehen, aber eher im Kontext mit ihren Lieferanten und ihren Kunden, aber wie wir jetzt gerade auch im Thema Nachhaltigkeit sehen, selten im größeren Kontext.
Genau, aber Ökosystem ist alles, was außerhalb der Organisation ist. Ne? So, also der Lieferant, aber auch der Baum da vorne und alles, was dazwischen ist. Ja? So.
Oder die Stadt, in der ich meinen Hauptsitz
habe. Die Stadt, wo du deinen Hauptsitz hast. Genau. Also ein Riesen, alles, das Außen und das Überaußen, wie wir es so nennen, ist das Ökosystem. Und plötzlich ändert sich ein Verständnis. Nämlich, wenn ich als Organismus in einem überleben möchte, dann sorge ich besser dafür, dass es meinem Ökosystem gut geht. Also meinen Geschäftspartnern, meiner Lieferkette, meinen Kunden, meiner Stadt, in der ich meinen Hauptsitz habe, etc. Nachhaltigkeitsthemen, viele Themen. Mhm. Ja. Und es gibt aus der Organismussicht ein natürliches Bedürfnis des Selbstschutzes, sich um sein Ökosystem zu kümmern. Nicht alleine, da gibt es andere, aber gemeinsam. Ja. So. Das ist das Erste, was anders. Das Zweite ist, ein Organismus ist etwas Lebendiges und etwas nach innen gerichtet. Und man muss sich darum kümmern. Man muss essen und trinken. Man muss, jeder Organismus braucht eine Ruhepause. Jeder Organismus braucht etwas, wo es Kontemplation gibt. So, und diese Metaphern sind, wenn wir über Organismen sprechen, total offensichtlich. Und dann können wir fragen, wie machen wir das denn mit unserem Unternehmensorganismus?
Ich würde dem Ganzen gerne eine Metapher hinzufügen, nämlich der Schutz des Organismus.
Ja.
In Form von Resilienz.
Zum Beispiel, ja, was müssen wir tun, auch nach außen, aber auch nach innen gerichtet, um diesen Organismus zu pflegen und zu hegen und ihn zukunftsfähig zu machen. Zukunftsfähig zu machen heißt ja, also wenn ich jetzt von Organismus Tim hier auf dem Stuhl spreche, dann heißt das, ich muss gleich mal was essen, damit es mir morgen gut geht. Ja? So, ich muss nachher mal irgendwann schlafen, damit es mir morgen gut geht. Ich muss vielleicht aber auch noch meine Französischlektion machen, um noch in meinem Zuhause noch mich wieder weiterzukommen. Ich muss noch das eine E-Mail schreiben, um so, das ist das.
Du musst Dinge, zum Beispiel auch schützen vor zu viel Sonne oder vor radioaktiv oder Verstrahlung etc.
Ja, genau.
Was ich aber auch sehr gut finde in dem Vergleich ist, dass die Organismen als solches ja auch sich selber auch heilen können. Ja?
Genau,
also,
aber warum? Genau, was genau, das ist das Spannende. Warum kann ein Organismus sich heilen und ein Organisation oder ein Organigramm nicht? Ja,
weil der Organismus weiß, dass er angegriffen oder beschädigt ist, während das Organigramm das selber nicht weiß. Der Organismus als solches hat ein kollektives Bewusstsein.
Ja, genau, das auch. Und der Organismus, also ich werde mal bei meinem Beispiel, Nieren und Leber reinigen mein Blut. Das muss ich mich aber nicht drum kümmern. Das habe ich sozusagen intern outgesourced, also insourced, outsourced. Also ich kümmere mich aber nicht drum.
Genau.
So, ich habe also
dein Gehirn weiß zu jeder Zeit, was jedes deiner Organe macht.
Aber ich weiß
es. Du weißt es aber nicht.
Genau.
Und ich übrigens auch nicht.
Ja, genau. Es ist auch besser so, weil sonst wärst du ziemlich beschäftigt damit. Ja, so. Und das ist aber auch wieder ein schönes Beispiel. Ja, das Management in der Company versucht ganz oft ganz viel zu steuern und zu wissen. Auch weil sie das Argument ist dann, ja, weil es ist ja lebenswichtig und lebenswichtige Sachen muss das Management wissen. Und da ist was dran. Gleichzeitig ist es aber auch, gibt es vielleicht einen klügeren Weg, damit umzugehen. Und das Thema dahinter heißt Empowerment. Wie kann ich, wenn ich meine Organisation als Organismus verstehe, wie kann ich die lebenswichtigen Dinge so empowern, dass sie von sich aus verlässlich ihren Dienst machen über Jahrzehnte? Mhm. So, und das ist eine Fragestellung. Und Management sollte sich mit der Fragestellung befassen und nicht mit der Frage, und wenn, also, das wäre gut. Wenn Manager sich aber mit der Frage befasst, dass sie es aktiv steuern müssen, haben sie eigentlich schon versagt. Und ich weiß, wie viele Unternehmen gerade auch genau an dem Punkt sind. Und das hat auch oft gute Gründe, dass sie da sind. Ja? Also ich möchte jetzt niemanden bashen, der das Bashing nicht verdient hat. Aber jedem, sagen wir mal, so ein kleines Bashchen mitgeben, weil es schon total Sinn macht, diesen Gedanken anders aufzubauen und daran zu arbeiten.
Ja? Tim, Aus meiner Perspektive haben wir das ja zumindest teilweise mit der agilen Transformation in der Industrie gemacht. Teilweise, dass wir Empowerment gemacht haben, dass wir Entscheidungen nach unten gegeben haben. Mhm. Meiner Beobachtung nach ist es oftmals auch als Anarchie missinterpretiert worden. Ja? Ja. Ich tue, was ich will, was da völlig falsch ist. Sondern ich bin ja eigentlich empowered, etwas Spezifisches zu tun. Jetzt drehen die agilen Uhren gerade wieder zurück. Viele Companies sagen, ja, das war's mit Agilität. Wir gehen wieder zurück zum Wasserfall. Wir gehen wieder zu klassischen Strukturen. Mhm. Haben wir da nicht im Kleinen gerade ein Stück weit auch gesehen, dass es vielleicht der falsche Weg ist?
Ich glaube schon, dass das, was ganz viele als Agilität gemacht haben, der falsche Weg war. Aber nicht, weil Agilität der falsche Weg ist, sondern weil das
falsch verstanden haben.
Genau, sondern weil es hanebüchen eingesetzt worden ist. Ja, und auch ich von vielen, also von ich war auf super vielen Konferenzen und ich habe Leute in irgendwelchen Launches getroffen, Berater von allen. Weiß nicht, wie oft ich den Satz gehört habe von Agilitätsberatern, die Haare rauf und da gesessen haben und gesagt haben, du glaubst ja nicht, was die aus meinem Konzept gemacht haben. Das wird nicht gut gehen. Und ein paar Jahre später ist es auch genauso gekommen. Das habe ich schon so. Warum? Ja, weil richtige Agilität verlangt eben, dass es ein Organismus ist. Wenn man aber sagt, ihr da vorne seid jetzt mal agil und man macht so Insellösungen oder was da auch alles an Abmilderungsmaßnahmen oder an Internalisierungs- oder wir müssen Agilität aber auf unsere Weise machen, was richtig ist. Aber was dann gemacht wurde, ist, hat Agilität auf seine Weise gemacht und hat damit alle seine Angstpunkte da mal eingebaut und alle Kontrollmechanismen dann doch irgendwie noch haben wollte mit eingebaut und dann klappt es eben nicht. Und wir sehen Beispiele von Companies, die das eben richtig gut gemacht haben, die da auch 2025 immer noch richtig von profitieren. Es gibt auch einen anderen Aspekt. Mir ist es auch am Ende völlig egal, ob das mit Agilitätsmethoden oder mit anderen, dann eine Menge anderes Zeug, ja, das auch gut ist. Und muss auch sagen, Agilität mit die Agilitätsmethoden-Baukasten ist auch bei weitem nicht für jedes Unternehmen gemacht. Das haben jetzt ganz viele gemacht,
ja,
wo man einfach sagen kann, ihr hättet was ganz anderes wählen müssen, um das Ziel zu erreichen.
Ja.
Und Agilität war einfach das völlig falsche Grundkonzept, das zu tun. So.
Was ich auch beobachtet habe, es gab Unternehmen, die Agilität mit Scrum gleichgesetzt haben.
Auch nice, ja, auch das ist ja,
auch genau. Beliebter Fehler.
Ja. Ja, genau. Und Scrum kann toll sein für viele Sachen, aber für ganz viele andere Sachen ist es auch eben nicht geeignet. Ja, so. Aber was ist die Idee dahinter? Und das ist, was wir mit dem Organismusgedanken ausdrücken wollen. Ja. Und wenn wir jetzt nochmal gucken, was heißt denn, was kommt denn jetzt gerade auf Unternehmen zu? Mit was haben Unternehmen jetzt gerade Unternehmen zu tun? Mit einem sehr viel höheren Maß an Unsicherheit. Und die Reaktion darauf ist, alles kontrollieren zu wollen. Das muss scheitern. Ich will nicht sagen, dass in einer stressigen Situation ein CEO nicht mal in die Rolle des Piloten, der in der Not landen muss, gehen muss, der sagt, du Schnauze setzen, machst jetzt das. Die Situation gibt es. Ja, das gibt es bei dem Piloten, der notlanden muss. Das gibt es manchmal auch in einer Company, wo einfach hart gesteuert werden muss manchmal. So, das kann aber kein Dauerzustand sein, sondern wenn man notgelandet ist, dann repariert man das Flugzeug, dann fliegt man
weiter. Ist die Ausnahme.
Ist die absolute Ausnahme,
genau. Wo dann aber auch nach oben eskaliert wird. Bitte hilf mir.
Am besten Fall, ja, genau. Und möglichst ohne Dilbert-Filter. Ja, so. Aber die Situation, die wir jetzt erleben, die Unsicherheit nimmt auf allen Ebenen zu. Wie sieht die Welt der nächsten Sommer aus? In einem halben Jahr von jetzt.
Total anders.
Genau, aber wie? Auf was bereiten wir uns denn vor? Wie stark wird AI sein? Oder wird die AI-Blase platzen oder nicht? Wenn die AI-Blase platzt, wird es einen AI-Winter dadurch geben oder nicht? Also geht die Entwicklung weiter oder nicht? Obwohl die Blase platzt oder nicht platzt. So, was passiert mit Nanotechnologie bis dahin? Da sind gerade ein paar krasse Sachen auf dem Weg. Was passiert mit Krebstherapie bis dahin? Da sind ein paar krasse Sachen gerade auf dem Weg. Was passiert mit synthetischer Biologie und den daran hängenden Agriculture-Sachen und den daran hängenden Lieferketten-Systematik? Was passiert mit dem Krieg in der Ukraine? Was passiert mit Trump? Was passiert mit internationalen Zoll-Auseinandersetzungen? Wird China Taiwan überfallen bis zum nächsten Sommer? Also die Liste an Themen mit einem sehr, sehr hohen Impact-Grad hat sich dramatisch verändert in den letzten 25 Jahren. Ja? Und wir besprechen jetzt an einem Montagnachmittag oder Abend, besprechen wir Themen mal ebenso auf einer Liste, wo wir früher ein ganzes Jahrzehnt für gebraucht hätten.
Absolut.
So, und diese Situation kann man nicht lösen mit einer Organisation, die durch Kontrolle regiert wird. Sondern die muss durch Vertrauen regiert sein. Dazu brauche ich aber diesen Organismus der Organisation.
Tim, wenn ich jetzt unsere Zuhörer nochmal reflektiere, Zuhörerinnen und Zuhörer, Was können die jetzt auf einer CXO-Ebene oder auf einer Geschäftsführerebene oder aber auch auf einer mittleren Management-Ebene jetzt direkt tun, um dieses Vertrauen aufzubauen? Was kann ich jetzt als kleinen Schritt direkt machen, um in diesen Organismustransfer reinzukommen?
Ist eigentlich nicht so schwer. Ja?
Glaub ich auch. Also ich glaube, erstmal den individuellen Leadership-Style verändern und das Thema Vertrauen und Empowerment sehr, sehr ernst nehmen, auch wenn es manchmal schwierig ist.
Genau. Und hier, also ich muss gleich noch einen anderen Gedanken müssen wir noch diskutieren. Aber was du gerade gesagt hast, genau richtig, das ist gut, dass du das gerade einbringst, weil das muss bei der Person beginnen und es muss muss auch beim CEO beginnen. Der muss den ersten Schritt machen und der muss überdeutlich sichtbar für alle in der Organisation sein. Also der CEO muss das Gefühl haben, dass er total übertreibt damit, dass es unfassbar großes Ding ist und dann wird in der Organisation da ganz hinten, wird das ein bisschen dann ankommen. Ja, so diesen Effekt muss man einfach drin haben und da muss man den bei unterstützen und begleiten und ihm helfen. Ja, so, weil der ist höchstwahrscheinlich CEO geworden wegen einer fachlichen Kompetenz.
Total.
Und nicht, weil er Psychologie und Soziologie und sowas alles auch noch auf dem Kasten hat. Ne? So. Aber dafür gibt es ja uns. So. Und die. das ist das eine. So. Das zweite ist, und hier ist das Wichtige, auch ein großes Missverständnis, was ich oft erlebe. Vertrauen ist Kooperation in der Abwesenheit von Kontrolle. Und Vertrauen ist nicht, ich vertraue dir, weil ich dich eigentlich kontrollieren kann. Ja, so. Und dann, nur dann, wenn Vertrauen, Kooperation in der Abwesenheit von Kontrolle ist, nur dann reduziert sie die Komplexität der Organisation und sorgt dafür, dass Dinge sehr viel agiler, sehr viel schneller, sehr viel dynamischer und qualitativ besser gehen können. In dem Moment, wo ich aber einen Kontrollmechanismus einbaue, zerstöre ich das tatsächliche Vertrauen.
Auch wenn ich ihn nicht nutze.
Selbst wenn du ihn nicht nutzt.
Ja.
Und lähmst die Organisation. Hm. So. Das ist ein Parallel. Und dann sagen ganz viele, ja, aber ohne Kontrolle geht es nicht. Ja, ist beim Atomkraftwerk und bei gewissen Mechanismen geht es sicherlich nicht ohne Kontrolle.
Aber haben wir das in der Corona-Pandemie nicht deutlich auch gelernt, wo wir Leute ins Homeoffice geschickt haben, wo Firmen das erste Mal Homeoffice gesehen haben und gelernt haben, wo meine Company läuft trotzdem weiter?
Ja, und ich habe Companies erlebt, die haben vorher gesagt, nein, Homeoffice geht nicht, weil ich muss kontrollieren, dass die wirklich arbeiten. Dann kam Covid, die Leute waren im Homeoffice, alles ist weitergelaufen. Ja. Natürlich gab es 7 schwarze Schafe, aber die gesamtstatistisch überwältigende Menge der Leute hat vernünftig ihren Job gemacht. Und dann habe ich eine sehr, sehr bekannte deutsche, große, große deutsche Firma, den Namen ich jetzt hier nicht sagen kann. Aber haben sie dann angefangen zu kontrollieren, was die Leute im Homeoffice machen. Haben festgestellt, dass dort viel zu viel gearbeitet wird, dass die Leute es abbinden müssen, weil die 10 Stunden überschritten werden. Und dann haben sie gedacht, okay, vergessen die Umfrage mal wieder. Ja, so. Und das heißt, wir haben ja ganz andere Effekte. Ja? Und wenn man es halbwegs klug macht, hat man halt einen positiven Effekt, der total stark ist. So, das ist das eine. So, dann zurück zu deiner Frage. Was kann man jetzt Kleines machen? Persönlicher Führungsstil, super Thema. Zweites Thema ist, wissen eigentlich woran wir gerade arbeiten?
Transparenz
und ein echtes, was wir Zukunftsbild nennen, schaffen. Ja, also die Summe aller Zielbilder, Mission, Vision und all diese Elemente bilden das große Zukunftsbild, kennen das alle und wissen alle in der Organisation, was ihr Beitrag zu diesem Zukunftsbild ist. Und hier gibt es ein paar qualitative Merkmale, die wichtig sind. Erstens, ein Zukunftsbild ist kein Prediction eines Financial Reports. Sondern ein Zukunftsbild erzählt die Geschichte der Organisation in die Zukunft hinein. An was Großem bauen wir? An einem neuen, coolen Produkt oder an einer Generation von Produkten, die unsere Kunden in die Lage versetzen. Also so fängt man an. Ja? So, es endet nicht so, aber so fängt man an. Das ist der entscheidende Punkt. Was ist das Einzigartige der Organisation in diesem Zukunftsbild? Das muss im Kern des Ganzen stehen. Das kann man messen. Muss man nicht raten. Viele raten das. Was ist denn das? Das kann man messen und das kann man drüber schreiben. Ja, so. Das ist das. Und da ploppt dann auch sowas wie ein Purpose raus, der nicht von einer Agentur gemacht ist, was ich in der 99,9% aller Fälle für einen Schaden halte, sondern die tatsächlich der inhärente Purpose der Organisation ist.
Der aus der Organisation
also heraus, auch auskommt. Genau. Der auch dann von allen geglaubt wird. Der dann von allen geglaubt wird.
Weil sie ihn selber kreiert haben.
Genau. Und weil sie einfach spüren, dass es schon immer so war. Vielleicht manchmal zu schwach. Vielleicht hat man manchmal das Gegenteil gemacht. Aber alle spüren, dass es selbst wenn man das Gegenteil gemacht hat, weiß man, wovon man das Gegenteil gemacht hat. Es fühlt sich an, ja, eigentlich hätten wir das da machen müssen. Ja, und dann merkt die Organisation, das ist nicht was Aufgepfropftes oder es klingt dann schön, sondern es ist, das muss gar nicht schön klingen. Es muss nur ins Herz gehen und im Hirn verstanden werden und im Herz akzeptiert werden. Ja, so. Das ist das eine. Haben wir dieses Zukunftsbild und haben wir das in der Organisation tatsächlich, das weiß es jeder und hat jeder sein Commitment, was er dazu beiträgt. Das ist, muss auch etwas Individuelles sein. So ein Commitment hat immer zwei Seiten. Erstens eine ideelle Seite. Was ist das Ideelle, was ich einbringe, um an diesem Zukunftsbild zu arbeiten? Und die ideelle Seite, die kann für Jahre stabil sein. Und die zweite Seite ist, was mache ich denn dieses Jahr? Ganz konkret. Das ist dann was, das führt dann in Entscheidungen für die Zielvereinbarung, für Bonus, für diese üblichen Dinge. Ja.
Super. Ich glaube, das war ein ganz, ganz tiefer Einblick. Von dem her danke dir, Tim, für das Gespräch hier in Düsseldorf.
Ich danke dir.
Und wir hören uns bald wieder.